Okay. 3, 2, 1.
Genau.
Das ist der Podcast Geteilt Vereint und ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute Ricarda Lang zu Gast habe. Natürlich sind wir per Du miteinander, weil wir uns schon ganz schön lange kennen. Also länger, als man so denkt, wenn man sieht, wie alt du bist. Und wir reden über Ost und West, aber wir reden auch über alle anderen Fragen, die in diesem Land möglicherweise unterschiedlich sind. Und ich habe darüber nachgedacht, wie war das eigentlich, als wir uns noch nicht kannten, aber voneinander gehört haben. Und deswegen habe ich gedacht, was habe ich eigentlich als erstes von und über Ricarda Lang gehört? Und was war das, was ich als erstes gedacht habe, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe? Das sage ich gleich, nachdem du diese Frage über mich beantwortet hast.
Bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich dich aus der Zeitung kannte, weil ich habe angefangen, mich bei den Grünen zu engagieren. Also ich bin Mitglied geworden 2012, aber tatsächlich dann aktiv geworden 2013 und das war ja die Phase, als du Spitzenkandidatin warst. Das heißt, ich kannte schon ganz viele Fotos von dir und natürlich eine imposante Rolle in den Talkshows. Und für mich war das am Anfang, als ich dann mich in der Partei engagiert habe, immer so ein total unerwarteter Moment, wenn man die Menschen, die man bisher nur auf Fernsehleinwänden kannte, plötzlich persönlich getroffen hat und die dann noch offen für einen waren. Und das weiß ich noch, dass damals, das war noch bevor ich, glaube ich, sogar Grüne Jugendsprecherin, haben wir mal auf irgendeinem Parteitag miteinander gesprochen und es war ein sehr lockeres, ein sehr angenehmes Gespräch und ich dachte so, ach krass, ich dachte immer, das sind ganz andere Menschen, die ganz weit von mir weg waren und es waren aber einfach sehr, sehr schön.
Ja, das habe ich übrigens über Helmut Kohl gedacht, als ich in den Bundestag
gekommen bin. Das kann ich mir vorstellen.
Da stand er auf einmal neben mir und dachte, den gibt's wirklich.
Ja.
Den gibt es wirklich.
Es ist kein Poster, kein Plakat.
Es ist kein Plakat. Echter Mensch. Aber was ich über dich als erstes gedacht habe, war, boah, ist die schlau. Und ich habe deinen ersten Redebeitrag gehört und dachte, Hammer. Weil mein Vorurteil für Sprecherinnen und Sprecher der Grünen Jugend war jetzt nicht immer total von vornherein positiv. Und insofern hat mich das sehr positiv überrascht.
Und es war nicht zu schnell.
Doch, es war viel zu schnell. Also vielleicht hatte diese Gedanke auch damit zu tun, dass du so schnell geredet hast, dass ich gar nicht hinterherkam mit meinem Denken.
Nein, es muss irgendwas Kluges gewesen sein.
Hört sich total klug an. Genau.
Ja, weil das weiß ich noch. Das sagen ja heute Leute, ich würde so schnell reden. Ich weiß, dass es auch immer noch ein Thema ist. Aber im Vergleich zu vor circa 10 Jahren ist es schon sehr, sehr langsam geworden.
Ungefähr ein Drittel, oder?
Würde ich auch sagen. Also es ist damals war wirklich noch der kleine Wasserfall am Start.
Der Wasserfall war am Start und ich glaube, du hattest auch so ein totales Sendungsbewusstsein. Du wolltest ganz viel in der kurzen Zeit sagen, die dir irgendwie zur Verfügung stand, auch wenn die Zeit unbegrenzt war. Ja. Sie war immer zu kurz.
Ja, total. Ja. Das hatte ich tatsächlich sehr stark, gerade so als junge Frau, dass ich immer ein bisschen das Gefühl hatte, ich muss alles jetzt unterbringen. Es gibt so ein Video von Petra Kelly, wo sie mal drauf angesprochen wird, warum sie so unfassbar schnell reden würde und wo sie, glaube ich, sinngemäß sagt, wir Frauen durften über Jahrhunderte hinweg nichts sagen, ich muss das alles nachholen. Und so ein bisschen hatte ich dieses Gefühl, glaube ich, auch damals in mir.
Kommt es aus deiner Kindheit? Du bist ja im tiefen Süddeutschland aufgewachsen.
Ja, Baden-Württemberg.
In Baden-Württemberg, Schwaben. In Schwaben. Und in Schwaben heißt auch nicht jetzt in einer Großstadt?
Nö, das war ein Vorort von Nürtingen. Nürtingen ist so eine mittelgroße Stadt.
Nürtingen,
würde man auf Schwäbisch sagen.
Nürtingen.
Ja, okay. Bekannt für Hölderlin und Harald Schmidt.
Ja,
das sind so die zwei, genau, die zwei bekannten Nürtinger Gesichter.
Ja. Ja.
Sehr westdeutsch, sehr süddeutsch und sehr, sehr wohlbehütet, würde ich auch im Ganzen sagen. Also das war schon damals ein Ort, an dem man sich wohlfühlen konnte.
Und dieses Wohlbehütete, du bist ja bei deiner Mutter aufgewachsen und ihr wart so ein Frauenhaushalt, habe ich verstanden, mit deiner Großmutter noch und so. Ne? Und hat dich als Jungfrau dieses Thema Frauenrolle beschäftigt schon oder war das eigentlich so eine Selbstverständlichkeit und es kam erst später für dich?
Mich hat das schon sehr stark beschäftigt. Ich muss zugeben, in der Teenagerphase auch manchmal in der Abgrenzung von meiner Mutter. Das ist ja was, glaube ich.
Zöpfe haben und Röcke tragen.
Natürlich. Ja, ich war mit der Meinung, auch Feministinnen, die sind alle so verklemmt. Und wenn man sich doch genug Mühe gibt, dann kann man alles schaffen als junge Frau. Und das ist eher was für Opfer, die ganze Zeit irgendwie über die Strukturen zu reden. Meine Mutter kam aus der Friedensbewegung, aus der Frauenbewegung, hat als Sozialarbeiterin im Frauenhaus gearbeitet. Und dann war das so ein bisschen meine Abgrenzungsbewegung dazu, mich sozusagen auf so eine etwas liberale Art und Weise vom Feminismus abzugrenzen. Ist auch ganz lustig heute, weil ich würde sagen, alle in meiner Familie haben ganz gerne Recht. Und da hat sie natürlich Recht behalten. Ne? Und das heißt, es bringt ihr natürlich auch immer eine kleine diebische Freude, wenn ich Dinge vertrete, wo ich mir mit 15 erklärt habe, dass das kompletter Quatsch ist. Was aber schon, glaube ich, mit den beiden Frauen, also das war einmal meine Mutter und meine Großmutter. Und die waren ganz unterschiedlich von sowohl ihren politischen Einstellungen als auch ihrem Lebensweg. Also meine Großmutter war konservativ, war Hausfrau, vor allem aber auch Pfarrfrau. Und das war für sie auch wirklich so eine Lebensaufgabe, sich um die Gemeinde zu kümmern, sich um die Familie zu kümmern, sich um die Enkelkinder zu kümmern. Und gleichzeitig, was die schon immer so für mich verbunden hat, dass ich bei beiden das Gefühl hatte, die mussten sich so ein bisschen ihren Lebensweg erkämpfen. Mhm. Also der war nicht ganz vorgezeichnet. Mhm. Eine Mutter mit 25 alleinerziehend ein Kind bekommen, dann arbeiten. Ne? Das war dann noch eine Zeit, da warst du das eine Kind, das mal nach 12 Uhr noch in der Kita war.
In Westdeutschland.
Genau, und in Westdeutschland war das noch das Rabenmutterbild, war in den 90ern auch noch ganz stark ausgeprägt. Bei denen, die nebenher arbeiten, wo auch gar nicht gefragt wurde, ob die sich überhaupt aussuchen, ob sie nebenher arbeiten wollen und ob sie einfach geldmäßig nebenher arbeiten müssen. Und aber auch meine Großmutter, die ist sehr arm aufgewachsen und war dann die eine Tochter, sozusagen die ältere und die jüngste, konnten jeweils eine Ausbildung oder durften eine Ausbildung machen und sie war das Mittelkind, das Sandwichkind, musste direkt nach der Schule arbeiten in der Wäscherei.
Ja.
Und hat dann aber, finde ich, sich so eine total schöne Rolle über dieses für die Gemeinde Dasein, für die Familie Dasein.
Was ja meistens zu der Zeit in Westdeutschland, in Süddeutschland, war das ein Job.
Fachfrau
war jetzt nicht irgendwie Hausfrau, sondern es war eigentlich ein Job.
Auf jeden Fall.
Weil man alles Mögliche unternehmen musste für die Kinder.
Komplett.
Sorgen, also nicht für die eigenen Kinder, sondern die Kinderarbeit in der Gemeinde machen.
Total.
Hat sie Orgel gespielt womöglich?
Ja, dann irgendwie das Pfarrkränzchen organisieren und die ganzen Sachen, ne, wo die Gemeinde irgendwie einen Kuchen verkauft. Aber auch tatsächlich viel an seelsorgerische Arbeit. Und ich würde auch sagen, dass sie da doch manchmal eingesprungen ist bei meinem Großvater. Mein Großvater war ein sehr, sehr verkopfter Mensch, sehr klug, aber ist immer sehr analytisch, theologisch an die Glaubensfragen rangegangen. Aber ich meine, du kennst dich da besser aus als ich. Vieles, was Menschen in der Kirche und in der Kirchgemeinde suchen, ist ja nicht immer die theologische Auslegung einer Bibelstelle, sondern jemand nimmt sich meines Problems an. Jemand versteht was, womit ich zu Hause mit niemand reden kann. Und das war eher meine Großmutter als mein Großvater, die das diese Arbeit gemacht hat.
Total spannend. Wir haben zwei Gemeinsamkeiten, von denen ich noch nichts wusste. Nämlich die eine, als Bündnis 90 und die Grünen miteinander verhandelt haben, ob sie eine Partei werden wollen, war ich auf der Bündnis 90-Seite. Und ich war mit drei anderen Frauen strikt gegen die Quote, weil ich überzeugt war, Frauen schaffen es auch so.
Ja.
Und das war so ein bisschen die ostdeutsche Biografie. Also wir hatten ja Gleichberechtigung und auch zum Teil bessere Strukturen.
Ja.
Trotzdem Benachteiligung, also weil Frauen haben halt trotzdem alles gemacht zu Hause und diese Hausarbeit war Frauensache und sie sind nicht aufgestiegen, wie Männer aufgestiegen sind. Es gab eine einzige Frau in der Regierung damals und das war die Frau von Erich Honecker, die Bildungsministerin war. Aber trotzdem habe ich gedacht, nee, das ist ja genau die Freiheit. Wir müssen jetzt nicht mehr diese komischen
Regeln haben. Dass auf das Individuum geschaut wird und nicht
auf. Dass man nicht irgendwie immer kollektiv und Gesellschaft, sondern dass das Individuum der Moment ist. Und deswegen haben wir da hart gestritten. Und ich bin aber Konvertitin.
Ja.
Also ich habe das dann irgendwie mich von den Frauen aus Westdeutschland wirklich krass überzeugen lassen.
Mhm.
Und ich glaube, es gibt keinen Moment danach mehr in meiner politischen Arbeit, wo ich auch nur im Mindesten daran gezweifelt hätte, dass die Quote genau richtig ist. Und insofern.
Man sieht auch genug Momente, wo man sich denkt, hätten wir es hier heute nicht. Also auch die Vorstellung von wir Grünen wären dann diejenigen, weil wir irgendwie per se die feministischeren Menschen sind, halte ich
für nicht Schwachsinn. Ich würde hier nicht sitzen, definitiv. Also es gab einen Mann, der auch kandidiert hätte damals und das war völlig klar, der hätte gar nicht auf die Idee gekommen, wäre gar nicht auf die Idee gekommen zu fragen, ob ich auch möchte, sondern es war klar, muss halt. Das
ist sein Job,
dann schauen wir mal.
Ja, genau. Total.
Aber das andere ist das mit der Rabenmutter.
Ja.
Tatsächlich hat mich, als ich im Bundestag kam, eine Journalistin, kleines I, gefragt, ob ich mich eigentlich als Rabenmutter fühle, weil ja meine kleinen Kinder, weil ja meine kleinen Kinder zu Hause und kümmert sich der Mann, so ein bisschen so der arme Mann. Mhm. Der hat es auch sehr gut, muss man sagen. Also der hat es auf der einen Seite gemacht und ich war sehr happy darüber, dass ich diese Sitzungswochen machen konnte und die Kinder gut versorgt waren. Und auf der anderen Seite kamen aber Leute, was können wir denn machen? Können wir sie unterstützen? Und geht das denn für sie und so? Und ja, geht für mich, kein Ding. Aber es ist so dieses Rabenmutter-Thema.
Ja.
Ich kannte den Begriff überhaupt nicht.
Gab es den nicht in Ostdeutschland?
Nein. Also es gab alles Mögliche, aber dass eine Rabenmutter eine ist, die arbeitet.
Ja.
Im Gegenteil, es war so, wenn Frauen nicht gearbeitet haben, dann galten die als in Anführungszeichen asozial.
Mhm.
Und das ging irgendwie gar nicht. Mhm. Und natürlich mussten alle Kinder in den Kindergarten gehen und mussten in den Hort gehen, in den Schulhort gehen. Mhm. Anders wäre es gar nicht zu managen gewesen. Mhm. War bei mir selber ein bisschen anders, weil meine Eltern Tanzlehrer waren und die arbeiteten halt nachmittags und abends. Mhm. Deswegen hatte ich so eine Kinderfrau, die uns betreut hat abends. Aber tatsächlich war Rabenmutter, dieses Wort habe ich 1999 gelernt, ja, dass es überhaupt gibt. Und es ist auch den Raben gegenüber ja nicht gerecht.
Nee, auf gar keinen Fall. Und es ist natürlich wirklich eine absurde Vorstellung, weil dahinter, finde ich, immer so ein Aufopferungsgedanke steht. Also die Vorstellung, eine Mutter ist nur dann eine gute Mutter, wenn sie nur Mutter ist. Wenn sie sozusagen vollkommen aufgeht in der Rolle als Mutter. Und ich glaube, dass die Rolle als Mutter eine wunderschöne sein kann. Ich erlebe das bei meiner eigenen Mutter, ich erlebe das bei vielen Freundinnen. Ich bin jetzt gerade in dem Alter, Anfang 30, irgendwie vor 2 Wochen war ich auf einem Geburtstag und wir waren, glaube ich, 11 Erwachsene und 5 Kinder unter 2, also das ist die Phase, wo
aber noch nicht das
überall, das genau, es sind noch nicht mehr, aber es ist auf dem Weg dahin, hat man das Gefühl, man wird so ein bisschen übertrumpft als Erwachsene, und sehe, wie schön das ist. Und ich glaube trotzdem, und das ist vielleicht auch ein bisschen das, was ich vorher meinte, was mir dann sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter mit auf den Weg gegeben haben, sich nicht nur darüber zu definieren, sondern das ist ein ganz wichtigen Teil. Aber ich glaube, dass es als Kind, und zwar übrigens als Junge und als Mädchen, auch total inspirierend sein kann, eine Mutter zu haben, die Kreativität auslebt, die eigene Ziele hat, die Hobbys hat, die andere sozusagen sich auch um ihre eigenen irgendwie Bedürfnisse kümmert, als die sich nur in der Aufopferung für die Familie versteht. Und da habe ich das Gefühl, hat sich auch was getan in den letzten Jahren, obwohl ich mich manchmal gerade frage, ob es nicht wieder so ein bisschen in die andere Richtung umkippt.
Ja, also meine eigenen Kinder sind ja erwachsen, sind älter als du. Und ich habe 2 Söhne und die haben gesagt irgendwann, das war schon alles gut. Also es war, natürlich haben wir nacheinander Sehnsucht gehabt, also ich nach denen, die nach mir, wenn wir irgendwie getrennt waren. Aber trotzdem haben die gesagt, wir haben total viel mitbekommen, einfach am Küchentisch. Einfach, weil ihr mit Leuten geredet habt, die für uns auch interessant waren. Wir haben gelernt, was Politik bedeutet. Wir haben gelernt, was Macht bedeutet und dass Niederlagen nicht da sind, dass man sich niederlegt, sondern mal wieder von vorne anfängt. Und so Geschichten und sagen bis heute, das war nicht immer einfach, aber es war trotzdem cool, dass wir so einen Einblick hatten.
Ja, total.
In vieles. Und insofern, aber heute, also wir sind ja beide Grüne und wir sind als Grüne ja eine feministische Partei und in allen Ecken und Enden. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass an die alten wie die jungen Frauen, es gibt gar nicht so einen großen Unterschied, extrem hohe Erwartungen gestellt werden. Mhm. Also sie sollen das bitte mit der Familie machen, ist auch wichtig. Also wir müssen ja auch mehr Kinder kriegen und so. Ich habe jetzt gelernt in einem Artikel, den ich gerade gelesen habe, dass es so wichtig ist, Kinder zu kriegen, weil dann mehr Lachen in der Welt ist. Und das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt.
Aber okay, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Also angeblich lachen Vorschulkinder 400 Mal am Tag und Erwachsene 20 Mal.
20 Mal ist
sehr wenig. Ja, das ist sehr wenig. Also ich glaube, wir beide, ich lache auf jeden Fall mehr. Also wahrscheinlich treiben wir das hoch.
Genau. Sehr gut, ich arbeite dran.
Aber also tatsächlich irgendwie das mit dem Kinderkriegen, das
Klar,
Muttersein.
Das macht was mit der Gesellschaft, ob sie viele Kinder. Das würde ich auch auf jeden Fall
das
sagen.
Das Muttersein cool machen ist eine Erwartung. Nicht übertrieben cool, nicht übertrieben Nanny-mäßig. Dann sollen wir uns mit dem Treadwife-Synonym beschäftigen und fragen, was ist denn da los? Mm. Und dann sollen wir bitte aber auch noch arbeiten und das auch gut machen und uns noch darum kümmern, dass die Männer nicht gewalttätig sind und für Gleichberechtigung sorgen. Und ich finde schon, das ist ganz schön viel Erwartung auf der progressiven Seite. Also wir müssen uns ja nicht über irgendwelche Rechtsradikalen unterhalten, die was anderes sehen.
Total, vor allem weil ja auf der progressiven Seite, würde ich sogar sagen, in noch stärkerem Maße dieses alles auf einmal ist. Also ich kriege das bei vielen Freunden von mir mit, ne, man hängt sich in der Arbeit rein, als hätte man keine Kinder, weil man will ja auch Karriere machen und nicht nur irgendwie arbeiten gehen. Man kümmert sich aber um die Kinder, als hätte man irgendwie keine Karriere. Dabei gibt es extrem hohe Ansprüche. Also es ist schon bei mir, obwohl ich noch gar keine Kinder habe, wenn ich da auf Instagram oder TikTok unterwegs bin, wie viele Videos, die dir erklären, wenn du das Spielzeug nicht gekauft hast oder bei dem Berg, wo du mit deinem Kind hochgegangen bist, mal schlecht gelaunt geworden bist, dann bist du basically jetzt schon verantwortlich dafür, dass dein Kind später mal nichts im Leben erreichen kann. Dann geht man noch zum Sport, weil man soll ja auch auf sich achten und dabei irgendwie auch noch gut aussehen. Und abends streitet man sich dann mit einem Partner, ob man jetzt sich das 50-50 aufgeteilt hat. Und dann dieser Anspruch an Gleichberechtigung, der ein absolut richtiger ist, von dem wir auch immer noch zu weit entfernt sind, den ich aber immer als Entlastung und Befreiung verstanden habe, plötzlich eigentlich auch noch zu einer weiteren Erwartung wird. Also wehe, es bekommt dann jemand im Freundeskreis mit, dass ihr irgendwo mal was nicht komplett 50-50 gemacht hat, weil dann bist du ja keine gute Feministin.
Und dann redet deine Freundin mit dir darüber, ob das gut ist so.
Ob du nicht einmal da noch mal weißt, drüber nachdenken musst, wo ich auch Freundin kann ich sagen, ja klar, ist das der Anspruch. Aber es sollte halt keiner sein, der einen noch mehr einschränkt, sondern es sollte irgendwie auch ins Leben passen. Und ich glaube, diese Dauererwartungen von allen Seiten, die führen so zu einem Grundgefühl und das ist Erschöpfung. Das erlebe ich gerade ganz, ganz viel, dieses Grundgefühl von Erschöpfung, von Stress und man hastet so ein bisschen durchs Leben. Und das sollte aus meiner Sicht nicht die Zielsetzung von progressiver Politik sein. Also dass sozusagen es darum geht, mehr Stress für Frauen zu schaffen, sondern eigentlich sollte es uns das Leben ein bisschen leichter und ein bisschen freier machen.
Also viele westdeutsche Frauen, die so alt sind wie ich oder ein bisschen älter, die waren ja noch vor die Entscheidung gestellt, Kinder ja oder nein. Und die haben uns dann immer so angeguckt und gesagt, ihr habt das einfach so gemacht und mit Anfang 20 Kinder gekriegt und ging das überhaupt? Und ja, es ging und es ist auch irgendwie natürlich irgendwie vereinbar, auch wenn es anstrengend ist. Und jetzt hast du, glaube ich, so diesen andersrum, den Stress. Das muss schon beides sein und es muss alles funktionieren.
Genau.
Würdest du sagen, dass es schon ausreicht, wenn die Strukturen funktionieren? Also ich höre das so ein bisschen, auf der einen Seite ist, wir brauchen mehr Kitas und die müssen verlässlich öffnen. Die müssen auch übrigens gut sein, sonst ist man nämlich, hat man sofort Stress, ist es jetzt gut, die Kinder da hinzugeben. Es geht immer auch um Umverteilung, es geht um Gender Pay Gap, also verdienen Frauen genauso viel wie Männer. Aber es gibt eben auf der anderen Seite auch diese gesellschaftliche Erwartung, von der du geredet hast. Und ich frage mich manchmal, dürfen wir auch mal darüber sprechen, dass wir ein bisschen entspannt sein können? Dürfen wir darüber sprechen, dass man irgendwie auch nicht den ganzen Tag über Erziehung nachdenkt, sondern auch mit Kindern zusammenlebt und nicht ständig den Erziehungsratgeber oder die 25, die man gelesen hat, im Kopf hat?
Ja.
Und also vielleicht ist das so meine Generation, die sagt, ja klar, die Kinder laufen auch mal mit.
Ja.
Die gehen auch mal mit zu irgendwas und es ist jetzt nicht kindgerecht, aber es ist trotzdem irgendwie cool. Und meine Kinder sind auch oft viel zu lange aufgeblieben, weil sie mit auf irgendeine Veranstaltung waren oder auf einer Party.
Auf irgendeiner Bank geschlafen.
Ne? Genau, auf einer Bank geschlafen, okay, neben dem Lautsprecher. Und ja, du bist eigentlich ganz okay geworden mit dir, trotz Party.
Ich würde auch sagen, aber ich bin ja wahrscheinlich nicht die beste Richterin darüber, aber ich persönlich würde ich auch sagen, ja. Ja, ich glaube, es ist auch eine gesellschaftliche Frage. Also wie du sagst, ne, natürlich spielt das eine riesige Rolle, wie viel Elterngeld bekomme ich, wie hoch sind die Kita-Beiträge, wie hoch ist meine Mietrechnung. Das sind alles noch weitere Stressfaktoren, weshalb es dann auch manchmal spannend ist, wenn Frauen oder auch Männer, Väter, die sehr gutes Einkommen haben, ihr Häuschen schon abbezahlt haben und dann erklären, das ist doch alles gar nicht so viel Stress, was habt ihr denn? Ich denke mir, nee, es ist nicht für jeden das Gleiche. Aber ich glaube, das, was du sagst, ich würde sagen, wir haben so zwei Tendenzen, die wir über das letzte Jahrzehnt erleben. Das eine ist ein sehr starkes Zurückziehen in die Kernfamilie und manchmal auch einfach nur auf das Individuum. Also ne, der große Traum ist irgendwie so zu leben, dass ich möglichst wenig Kontakt mit anderen Leuten habe und dass das Umfeld ist vor allem die eine Kernfamilie und immer weniger Leute kennen ihre Nachbarn und ihre Nachbarschaften wirklich. Die meisten von uns, mir inklusive, sind auch relativ weit weggezogen von ihren Familien. Das heißt, es gibt auch nicht mehr viel an erweiterte Familie, was in der gleichen Stadt wohnt. Und das führt zum einen dazu, dass es so eine ganz starke sozusagen Zentrierung auf diese eine Kernfamilie gibt, aber auch ein Zurückgeworfensein darauf. Und ich meine, dieser alte Spruch, it takes a village, also es braucht ein Dorf, da ist ja was dran. Und ich erinnere mich da stark, in meiner Kindheit war das so, wir haben ganz viel Zeit bei meinem Onkel verbracht und seinen Kindern, dann bei Freunden von meiner Mutter, dann auf der Party gab es halt eine Person, die nach den Kindern geguckt hat. Dann war irgendwie, ist man auch einfach mal mitgegangen zu Events, wo sich nicht das ganz um das Kind gedreht hat. Und ich glaube, das ist die zweite Entwicklung, dass mit einer neuen Auseinandersetzung, auch mit Erziehungsmethoden, die an vielen Stellen sehr sinnvoll ist. Und ich freue mich auch auf viele kleine Kinder, die da gerade mit einer damit aufwachsen, dass sie wissen, es ist okay, Gefühle zu zeigen, das Gefühl, okay, Grenzen zu setzen. Ne? Aber so eine Zentrierung davon gibt auf das Kind, was dann eigentlich gar nicht in der Gesellschaft passiert, die passt, die nicht kinderfreundlich ist. Also wo du doch komisch angeschaut wirst in der Bahn, wenn dein Kind mal schreit. Aber du sollst bitte die ganze Zeit darauf fokussiert sein und nicht auch einfach mal sagen, oh, jetzt kommt ihr halt mal mit. Und ich glaube, dieses mehr das wieder zum Teil von dem Alltag zu machen und nicht zu einer dauerhaften Sonderaufgabe. Ich glaube, das würde ein bisschen was von dem Stress auch wegnehmen.
Vielleicht ist es auch eine Gegenbewegung, also zudem die Strukturen ändern sich viel zu langsam, verbessern sich viel zu langsam. Also solange ich Politik mache, geht es immer um Kinderbetreuung in Westdeutschland wie man es macht. Und auch in Ostdeutschland dann irgendwann, weil der Betreuungsschluss nicht mehr gestimmt hat. Aber eigentlich war es immer so ein Thema, wir müssen das schaffen. Es hinkte immer hinterher und viele andere Strukturen sind ja auch nicht kindgerecht. Ja. Also es geht ja irgendwie los mit den Bordstein in der Stadt, wo du mit dem Kinderwagen nicht hochkommst und mit dem Rollstuhl genauso wenig.
Ja, und wie viele Aufzüge kaputt sind, wenn man mal einmal mit der Bahn
Das alles gehört dazu. Und vielleicht ist dieses Rückziehen auch so eine Gegenbewegung. Aber ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob dieses Bild, was du hast, was ich vielleicht auch habe von dieser irgendwie potenziellen Großfamilie oder Wahlverwandtschaft, ob das nicht eine sehr milieuhafte Geschichte ist. Also bei mir ist es tatsächlich so, bei mir war immer die Tür offen und der Kühlschrank voll. Das ist auch immer wichtig und die Kinder konnten immer mitbringen, wen sie wollten. Und manchmal kannte ich die sie mitgebracht haben und manchmal auch nicht. Und bei meinen Enkelkindern ist es eigentlich ähnlich. Da ist immer die Bude voll mit Freunden und Freunden von Freunden und manchmal fragen die Eltern nach der Freundin der Tochter, warum die jetzt eigentlich schon 3 Tage nicht da war und ob es der gut geht. Aber das ist, glaube ich, nicht in allen Milieus der Fall, sondern ich Kind war, als ich junge Erwachsene war, es gab schon viele, die haben sich exakt auf ihre Familie konzentriert und sind nicht so unterwegs gewesen mit ganz viel Interaktion. Aber die Erwartungen, das ist, glaube ich, der Punkt, die ist heute schon eine andere, dass du es nämlich bitte alles richtig machen musst.
Ja, total.
Und ich finde, das ist so eine Sache, wo ich denke, mein Gott, warum sind wir eigentlich, also sogar als die progressive Partei, die sich damit auseinandersetzt, warum spielen wir dieses Spiel mit?
Ja, total.
Wofür sind eigentlich Bündnis 90 Die Grünen da? Für Klima natürlich und für Verkehr und für mehr Gerechtigkeit und Umverteilung. Aber warum nehmen wir uns dieser Frauenfrage eigentlich nicht an, sondern spielen so ein bisschen mit dabei? Ja, wir haben halt die Quote. Ja, wir bezeichnen uns alle als Feministinnen und Feministen. Total super, was wir da machen. Und wir haben eine Väterbewegung und die Männer machen sich Gedanken um das Männerbild. Und ich denke so, ja, aber danke dafür.
Ja.
Aber am Ende hängen die Frauen in dieser Spirale und Siebenfachrolle
und
Erwartungen.
Ja, und ich glaube, ehrlicherweise wäre es auch gerade die Aufgabe von feministischen Parteien, auch feministischen Bewegungen, was von diesem Druck rauszunehmen. Weil wenn wir beides sagen, wir haben den auch mit aufgebaut, also in dem Fall ist es jetzt nicht das böse Patriarchat oder die Männer, die das gemacht haben, sondern es ist schon auch was man selbst mit sozusagen aufgebaut hat an Erwartungen. Da dann selbst mal zu sagen, man nimmt da etwas an dem Druck raus, irgendwie, du musst die perfekte Mutter, die perfekte Mitarbeiterin und dann auch noch die perfekte Feministin sein, die es eh nicht geben kann, weil es ja immer Streit darum gibt, was das dann ist und wie das genau aussieht und sowas. Das heißt, ich glaube auch von diesem Anspruch der Perfektion wegzukommen. Und ich finde es ganz interessant, weil du sagst, milieuspezifisch, das stimmt bestimmt. Stimmt. Bei mir war es aber tatsächlich auch da eine Frage, die viel mit Stadt und Land zu tun hatte. Mhm. Also tatsächlich, wie ich vorher gesagt habe, im Vorort von einer mittelgroßen Stadt waren aber immer ganz, ganz viel auf der Schwäbischen Alb, weil wir dort auf einem Reiterhof waren. Dann bin ich so 3 Tage die Woche da unterwegs. Und da war meine Erfahrung, je dörflicher wir waren, desto normaler war das. Das war einmal so eine Sicherheitsfrage, da konntest du halt wirklich die Kids einfach, also du hast uns einfach, also niemand wusste, wo wir sind, weil wir waren irgendwo im Dorf unterwegs.
Nach Hause, wenn es dunkel ist.
Genau. So,
ja.
Ne? Und man ist halt irgendwie bei irgendeiner einer der Familien ist man dann am Ende irgendwie immer gelandet. Und dann wurde halt die anderen angerufen. Und übrigens, deine ist gerade auch hier so. Also das fand ich was ganz arg Schönes am Dorfleben. Das ist da so ein Sicherheitsgefühl und damit war dann eben auch stark verbunden dieses eine wahnsinnige Freiheit für uns Kinder. Also ne, da wirklich irgendwie von 12 Uhr, wenn man fertig war mit dem Reitunterricht, bis abends um 18 Uhr, 19 Uhr, war man halt einfach irgendwo unterwegs und dadurch war das auch so eine Normalität, sich das umeinander kümmern. Das erlebe ich oft in Städten deutlich weniger, weil natürlich manchmal eine andere Unsicherheit damit verbunden ist, auch eine andere Anonymität, weil es viel, viel mehr Menschen sind. Deshalb gab es da, glaube ich, für mich immer so ein Unterschied, wo das sozusagen am stärksten ausgelebt ist und eigentlich immer was ich sehr genossen habe, so wenn ich auf dem Land war.
Ich mache jetzt noch ein Geständnis.
Ja.
Nachdem ich schon gesagt habe, dass ich gegen die Quote war, ich finde es total langweilig, auf Spielplätze zu gehen mit Kindern, egal wie alt sie sind. Und ich finde es total langweilig, Bausteine aufeinander zu stapeln.
Das kann ich gut
verstehen. Egal, ob das Kinder oder Enkel sind. Und dann haben wir gedacht, warum muss ich das machen? Und dann gedacht, also vorlesen mag ich gerne, ja, kuscheln mag ich gerne, mit Kindern kochen mag ich gerne, uns irgendwie mit ihnen unterwegs sein mag ich, das mag ich super gerne. Aber so ein paar Sachen, die man machen muss, finde ich total schrecklich. Und auch das ist so ein bisschen, also heute redet man nicht nur darum, dass man die Bausteine aufeinander, sondern auch noch, welche Bausteine es auf jeden Fall sein dürfen.
Es muss auf jeden Fall nachhaltig sein und es muss dann auch irgendwelche Formen haben, die auf irgendwelche psychischen Stimulatoren besonders anspringen.
Ganz sicher auch die Farbe, ganz wichtig. Und natürlich darf kein Gift drin sein, um das einmal für Leute, die das vielleicht jetzt hören, zu sagen, das soll nicht so sein.
Sind wir auch dafür,
dass kein Gift drin ist. Aber ich glaube, diese, auch das ist so ein Teil von krasser Erwartung.
Ich frage mich aber auch manchmal, ob das so ein Wunsch nach Kontrolle ist. Also weil du vorher so ein bisschen gesagt hast, ne, es gibt so ein sich daraus sozusagen zurückziehen, auch heute. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses, also ich glaube schon an vielen Stellen man ja eine Erfahrung von Kontrollverlust hat. Gerade wenn man die Nachrichten schaut, hat man irgendwie das Gefühl, okay, was passiert in dieser Welt? Teilweise auch, wenn Menschen auf die Politik blicken und das Gefühl haben, sind die überhaupt noch handlungsfähig? Und natürlich auch im eigenen Leben, wenn man dieses, was wir gerade beschrieben haben, Hetzen vom einen Ort zum anderen und für ein selbst bleibt dabei einfach gar keine Zeit noch, geschweige denn für die Beziehung. Dass das vieles als so ein Kontrollverlust und dann manchmal auch dieses Rückbesinnen auf sehr stark, ne, was kann ich in meiner kleinen Familie erreichen, ne, was kann ich in der Erziehung? Ich finde auch dieser starke Fokus, von dem ich ja selbst ein bisschen Teil bin, aber auch Sport, den es heute gibt, auf den eigenen Körper, den ich bei ganz vielen Leuten erlebe, ist, glaube ich, auch so ein Wunsch, irgendwas, was ich kontrollieren kann. Und ja, ich kann vieles auf dieser Welt nicht kontrollieren, aber die Frage, ob ich mich morgen früh aufraffe, noch ins Fitnessstudio zu gehen und welchen Bauklotz ich kaufe, das kann ich zumindest irgendwie, da kann ich diesen Wunsch nach, ich habe es in der Hand, ich kann mich verbessern, ich kann mich optimieren, zumindest noch ein bisschen gerecht werden.
Und das trifft ja Frauen wie Männer gleichermaßen. Ja. Also Männer auch mehr und mehr, ne, die da auch dabei sind.
Was die Körperbilder angeht, total. Also ich denke immer, wenn ich heute ein 14-jähriger Junge wäre, das ist krass, was da alles an, ne? Es gibt ja ein bisschen zwischen Nuxmaxern, die sich dann irgendwie jeden Tag das Kinn abhämmern, damit das irgendwie pointierter wird.
Und die Wangenknochen einschlagen, damit sie anders zusammenwachsen.
Genau.
Also, darüber müssen wir jetzt nicht weiter reden, dann kriege ich jedenfalls schlechte Laune. Ja. Und das möchte ich nicht so gerne, weil wir sind, glaube ich, an einem wichtigen Punkt angelangt, diese Frage Kontrollverlust, Individuum und Kollektiv und was erwarten Leute eigentlich gerade von der Gesellschaft? Und wir, also wenn ich Leute frage, wie geht's dir, sagen die ganz oft persönlich gut.
Ja.
Und dann aber die Weltlage ist ganz, ganz furchtbar. Und dieser Unterschied zwischen Optimismus und Pessimismus, zwischen positiver Erwartung und diesem negativen, was ist da draußen in der Welt los, habe ich einerseits großes Verständnis dafür, weil Trump, Putin, Xi Jinping, also es gibt irgendwie genügend Dinge nur an diesen drei Männern festgemacht erstmal, die eine Katastrophe sind. Die Klimakrise geht weiter, haben wir nicht im Griff. Irgendwie Menschen drehen durch wegen eines Wals und tausende Wale sterben und es interessiert keine Socke. Also da gibt es natürlich genügend Grund, pessimistisch zu sein oder besorgt zu sein, sagen wir es mal so. Und der Rückzug ins Private ist dann der Ort, wo die Welt noch in Ordnung scheint. Und wenn da was scheitert, ist es ein Riesenproblem. Hast du eigentlich das Gefühl, dass hast du selber das Gefühl, dass man so wenig machen kann an der Weltlage? Ich bin ja eher so ein grundpositiver Mensch. Ich habe einmal eine Revolution gemacht und denke, wenn es nötig ist,
einmal gelungen
machen
ist,
wir das halt nochmal. Nein, nicht nochmal, aber nochmal anders. Aber wie geht's dir?
Ja. Ich muss gerade so schmunzeln, als du gesagt hast, dass Leute oft sagen, mir geht's gut und dann aber gleich mit der Weltlage, weil ich mich manchmal selbst dabei erwische, dass wenn mich Menschen fragen, wie geht's dir, ich erst antworte mit so voll gut und dann aber gleich danach sage, also privat, weil natürlich politisch, das belastet mich sehr und die Umfragewerte in Sachsen-Anhalt und die Weltlage und sowas, weil man so schon Angst hat, dass man irgendwie naiv wirkt oder so weltfremd, wenn man einfach nur sagt, ja, heute geht's mir gut, als ob die Leute denken würden, man hätte nicht mitbekommen, dass Donald Trump existiert oder dass Wladimir Putin existiert. Da muss man immer gleich hinterher schieben. Mhm. Aber keine Angst. Also eigentlich natürlich nicht.
Ich weiß schon, ja.
Und das ist ja schon so ein bisschen Ausdruck. Und ich finde es interessant, weil du Rückzug ins Private gesagt hast. Ich hatte tatsächlich, ich glaube, das war irgendwie am 2. Januar, als Trump Bolsonaro entführt hat. Und da saß ich noch bei einem Familienfest bei mir zu Hause. Man hatte eigentlich so einen total schönen Tag. Und dann kamen diese Nachrichten. Dann hatte ich erst das Gefühl, oh Gott, ich muss mich dazu äußern, weil ich manchmal noch so das Parteivorsitzenden-Gribbeln in mir habe. Ja. Weil ich erst mal im Moment dachte, du musst dich gerade gar nicht so äußern, weil du hast gar nichts Neues zu sagen. Und dann ist es vielleicht auch vollkommen okay, einfach nichts zu sagen. Und was ich dann aber gemacht hatte, weil ich so das Gefühl hatte, ich persönlich und aber auch viele andere brauchen gerade so ein bisschen Hoffnung, war einfach mal zu fragen, viele Menschen in meinem Umfeld, meiner Familie, aber auch über Social Media, was gibt euch eigentlich Hoffnung? Und dann war so der erste, also was viele haben geantwortet mit, oh Frau Lang, mir fällt es gerade total schwer, die Frage zu beantworten. Und viele haben aber auch geantwortet mit meine Familie, meine Enkelkinder, meine Freunde, mein Dorf, so meine Gemeinde. Und die Zynikerin in mir hat natürlich auch gleich wieder gesagt, ja, ist doch klar, wenn es in der Politik keinen Anlass mehr zur Hoffnung gibt, dann ziehen sich die Leute aufs Private zurück. Und wahrscheinlich ist da auch ein Teil der Wahrheit dran. Aber ich glaube, wenn wir wieder mehr verändern wollen über die Politik, was ich grundsätzlich für sehr möglich halte, sollten wir uns vielleicht fragen, ob wir nicht auch im Politischen angefangen haben, ein Menschenbild anzunehmen, das mit den Erfahrungen, die Leute im Privaten machen, gar nicht so viel zu tun hat. Also ich habe das Gefühl, wenn ich hier im Deutschen Bundestag sitze, dann denkt man, kein Mensch ist bereit, irgendwas für jemand anderen zu machen. Jeder rechnet sich bei jeder Maßnahme nur aus, wie viel Cent es ihm mehr bedeutet. Und sowas oder wie weniger. Irgendwie Solidarität, genau, kannst du irgendwie komplett in die Tonne kloppen. Aber ich glaube, warum da viele Menschen geantwortet haben, meine Familie, mein Dorf, meine Gemeinde oder so, ist ja, weil sie im Privaten weiterhin die Erfahrung machen, dass Menschen Verantwortung füreinander übernehmen, dass Menschen fürsorglich miteinander sind, dass Menschen sich lieben, so kitschig, wie das irgendwie klingen mag. Und ich frage mich immer, ob wir nicht, wenn wir das mehr ins Politische übertragen könnten, nicht in einem Heiti-Teit, wir haben uns alle lieb und Kumbaya, my Lord, so, aber in einem anzunehmen, dass wir Menschen auf dieser Welt sind und dass im Bewusstsein sind, dass wir wollen, dass es auch anderen Menschen da gut geht, ob wir dann nicht viel, viel mehr erreichen können.
Das ist mal so Kollektivismus genannt, da bin ich ja dagegen. Ja. Aber vielleicht erklärst du es und versuchst mich zu überzeugen,
ja, sehr,
dass ich das
sehr
mit
gerne.
Dem Individualismus so total wichtig finde, weil den Kollektivismus hatte ich ja schon in der DDR und
total.
Fand es schrecklich.
Das verstehe ich auch und ich bin auch mit dem Begriff gar nicht glücklich, weil es natürlich historisch genau diese Anleihe hat von, dass das Kollektiv steht über dem Einzelnen und der Einzelne soll sich nicht mehr ausdrücken können und soll sich bitte in Reihe und Glied irgendwie einordnen. Ich glaube, du kennst mich gut genug, ich bin nicht der Typ, der Bock hat, sich in Reihe und Glied einzuordnen. Das heißt, damit könnte ich auch wenig anfangen. Aber was schon mein Gefühl war, ist, dass ja der Liberalismus im Großen und Ganzen über die letzten Jahrzehnte hinweg eigentlich ziemlich erfolgreich war. Also viele Projekte, die auch wir uns vorgenommen hatten an gesellschaftlicher Liberalisierung. Unsere Gesellschaft ist bei allen Problemen, die wir gerade besprochen haben, sie ist gleichberechtigter geworden, sie ist freier geworden, sie ist offener geworden, was queere Menschen angeht. Und gleichzeitig war er aber auch sehr erfolgreich mit Blick auf eine Globalisierung der Weltmärkte, auf eine wirtschaftliche Liberalisierung. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das für viele Menschen eine Befreiung war, aber auch für viele, und bei manchen ist beides vorhanden, das ist auch nicht immer, also die Leute lassen sich ja nicht in zwei Gruppen einteilen, sondern viele von uns haben auch beides in sich. Und gleichzeitig gibt es aber, glaube ich, schon die, und das sind oft die, die ein bisschen mehr Geld, vielleicht auch mehr an kulturellem Kapital hatten, die vielleicht eher die Befreiung mitgenommen haben und die, die ein bisschen weniger davon haben, wo sich vieles davon auch als Entwurzelung, Orientierungslosigkeit anfühlt. Und mein Eindruck ist, dass bisher diese Schmerzen, die eigentlich auch eine liberale Moderne in all ihren Fortschritten, aber auch hervorgerufen hat, dass die sehr stark von der rechten Seite angesprochen wird. Du hast so einen pervertierten, nicht mehr Liberalismus, sondern Libertäres, würde ich sagen, so einen Elon Musk. Und du hast so einen ethnisch aufgeladenen J.D. Vance, der sagt, wir klären das einfach alles, indem wir nur noch auf die Weißen setzen und wieder ordentlich nach unten und vor allem auf Menschen, die andere Ethnien haben, treten. Und ich frage mich, müssen nicht auch wir als Grüne, als Progressive darauf eine Antwort finden? Und ich glaube, dass die schon wieder in einem anderen Verständnis von wir Menschen sind, auch bedingt durch andere Menschen. Das heißt nicht, dass wir uns ihnen unterordnen müssen, aber wir sind nicht unabhängig und losgelöst, weder von der Natur noch von dem anderen Menschen. Das heißt, eigentlich geht es mir darum, so eine Antwort auf diese Entfremdung zu finden.
Ich würde das jetzt einfach Nächstenliebe nennen.
Ja.
Und sozusagen, das ist ganz, ganz altmodisch.
Ja.
Und glaube, dass da sind wir wahrscheinlich gar nicht so weit voneinander entfernt, dass diese Frage, A, bin ich bereit, mich auch in die Schuhe von jemand anderen zu stellen? Also ne, kümmere ich mich um den? Und bin ich auch bereit, mal seine Perspektive einzunehmen? Das Problem haben wir ja massiv. Und ich finde, das müssen wir uns auch selbstkritisch sagen als Partei. Wir haben schon sehr dazu beigetragen, dass wir unsere Art zu leben, Politik zu machen,
total,
für den Standard halten. und ganz schwer annehmen können, dass die andere Person, die andere Blase vielleicht in irgendwas auch recht haben könnte. Also das ist schon ein Teil unserer eigenen Vorfindlichkeit. Und ich glaube schon, dass diese Frage, wie wirksam kann man sein, unabhängig von den Voraussetzungen, die einem mitgegeben worden sind, für die man nichts kann. Das ist für meine Begriffe was total Entscheidendes. Also kann ich auch, wenn ich nicht viel Geld habe und wenn meine Eltern keinen Doktortitel haben, kann ich auch erfolgreich sein in dem, wofür ich Talent habe, ja oder nein? Da sind wir in Deutschland ganz besonders schlecht, hat mit unserem Bildungssystem zu tun, aber hat auch mit Zuschreibungen zu tun. Also wenn du nicht weißt irgendwie, wie man Messer und Gabel in fünffacher Ausführung richtig hinlegt und dann damit umgeht, dann kannst du in bestimmten Kreisen schon mal einpacken vorher. Dann kannst du irgendwie noch ein bisschen Klassenclown sein und irgendwas ganz Besonderes sein, aber wenn du normal talentiert bist, bist du schon mal raus. Unsere politischen Systeme sind nicht so, dass man automatisch gefragt wird, was zu tun.
Total.
Und viele Leute haben schon dieses Ohnmachtsgefühl und haben das Gefühl von Verlust.
Ja.
Verlust an Sicherheit, Verlust an Natur, Verlust an Optionen, die man im Leben überhaupt ausleben kann.
Ja.
Und ich glaube, dass viel an Politik, wir sind besser geworden darin, aber nicht gut, aber noch mehr die jetzige Regierungspolitik dazu beiträgt, dass sie so das Gefühl haben, wir können gar nichts machen.
Ja.
Und die sind nicht ehrlich zu uns. Die sagen nicht ganz klar, wir werden auch mit ganz anderen Verlusten noch klarkommen müssen.
Ja.
Und lass uns überlegen, wie wir damit umgehen und wie es dabei gerecht zugeht.
Ja.
Und diese Frage, können wir eigentlich mit diesem weniger umgehen? Nicht, weil ich als Grüne sage, das irgendwie glorifiziere, wir haben ein Leben, das weniger, wir werden weniger haben von allem Möglichen. Aber wie können wir damit umgehen? Können wir darin A, was Gutes finden? Kann ja auch weniger anstrengend sein, weniger zu haben in mancherlei Hinsicht. Und können wir gucken, dass es dabei gerecht zugeht? Und ich finde, das ist das Schwierigste. Und es ist auch nicht nur eine materielle Frage, auch extrem eine materielle Frage.
Aber auch eine ganz starke Frage. Total. Und auch eine Frage von kultureller Anerkennung. Also ich glaube, genau das, was du vorher angesprochen hast, wenn das Gefühl entsteht, und ich finde auch, da muss man sich als Progressiver an die eigene Nase fassen. Es war nicht immer nur ein Gefühl, also es ist nicht immer nur eine ganz böse Fremdzuschreibung und ein Vorurteil, dass jemand dabei noch herabblickt auf die Art, wie ich fühle, wie ich
wie
meine Wünsche ausdrücke, wie ich rede, was ich als ein erstrebenswertes Leben sehe. Also was ich irgendwie für mich als Zielsetzung, das geht bis hin, weil du vorher diese Wahlsache angesprochen hast. Selbst da hatte ich manchmal so ein Unwohlsein, dass ich mir dachte, ich fand es ganz interessant, eigentlich ein Tierschutzthema.
Ja.
Natürlich mit einem rationalen Anteil.
Und auch ich hatte auch Gefühle für
genau,
den Wahl.
Genau, total. Und das dann aber ganz schnell, dass ich die Videos...
war sogar eine Frau.
Die, war das? Die,
ja, es wird darüber diskutiert, ob es vielleicht ein Weibchen war.
Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja. Aber dass sozusagen das ganz schnell war, dass sozusagen in lauter rechten Kreisen dann Reddit-Hope-Videos geteilt wurden und sich in vielen progressiven Kreisen so darüber lustig gemacht wurden, sprengt den Wahl. Und ich musste auch schmunzeln bei manchem irgendwie KI-Song, der dazu gemacht wurde. Und trotzdem habe ich mir gedacht, eigentlich auch irritierend, dass wir auf eine Emotion direkt mit so Misstrauen und einer Befremdung reagieren. Und ich glaube, die Antwort, die viele haben, wenn sie mit Befremdung nicht umgehen können, ist dann ins Spöttische zu verfallen, sich darüber
Zynismus.
Lustig zu machen, weil man sich in dem Moment natürlich darüber erhebt. Und das halte ich doch wirklich für ein tiefer liegendes Problem. Und ich glaube, das, was du angesprochen hast, diese Ehrlichkeit, Wir leben in einer Welt der Begrenzung, genau wie du gesagt hast. Und das ist keine, weil die Grünen es wollen. Ich glaube, von dem Postwachstumskurs sind wir schon sehr, sehr lange weg. Sondern die planetaren Grenzen sind eine reale Grenze. Wir werden wirtschaftlich nicht so schnell wieder zu einer Situation kommen, wo die Konkurrenz mit China und USA einfach wieder verschwindet, weil diese beiden Länder, selbst wenn ich mir in den USA wünsche, dass es einen anderen Präsidenten geben wird, aber sie werden als wirtschaftliche Konkurrenten nicht verschwinden. Und da die Ehrlichkeit zu haben, über Veränderungen zu sprechen. Und dann ist, glaube ich, wie du gesagt hast, diese Gerechtigkeit ein ganz zentraler Punkt. Also wenn wir über Lasten reden, ich habe gerade manchmal das Gefühl, dass so ganz abstrakt darüber gesprochen wird, sind die Menschen eigentlich zu Zumutungen bereit? Als wäre das so ein psychologischer Naturzustand, wo es gar keinen politischen Einfluss darauf gibt. Ich glaube, dass die Menschen das durchaus sind, aber nicht, und das sind zwei Probleme, die ich gerade wirklich bei dieser jetzigen Regierung sehe, wenn A, es gar kein Ziel gibt, das definiert wird. Also wenn das Ziel nur ist, wir müssen irgendwie Haushaltslöcher stopfen, damit wir als Regierung zusammenbleiben.
Ja.
Genau, oder jetzt müssen wir aber auch mal irgendwie den Gürtel enger stellen. Wenn es B, offensichtlich dabei nicht gerecht zurückgeht und wenn es C, dabei keinen Respekt für die Menschen gibt, eine Empathie, und das wünsche ich auch im Bundestag, vielleicht brauchen wir Mindestmaß, als Mindestmaß eine Empathie für die Menschen, die von allen diesen Reformen härter getroffen sein werden, als jeder, der hier gerade sitzt und die Hand hebt oder nicht hebt für diese Gesetze. Und wenn das wegfällt, dann sind die Leute natürlich nicht bereit. Wie will ich so irgendjemanden überzeugen? Und ich glaube, diese Ehrlichkeit und zu der Ehrlichkeit gehört dann eben auch diese das Verständnis und das Anerkennen von dem, wo sind wir auch bedingt durch anderes. Und ich finde es interessant, weil deine Antwort darauf Nächstenliebe war, weil ich tatsächlich viel auch über das Thema Glaube, ich war jetzt diese Woche, wie du ja auch, beim Katholikentag und habe drumherum nochmal viel über das Thema Glaube, weil das schon was ist, was mich aus meiner Jugend her sehr beschäftigt. Meine Großmutter, mein Großvater, Pfarrersenkelin. Und was ich daran schon interessant finde, ist auch, wenn ich auf unseren Umgang mit der Natur schaue, dass ich glaube, dieser Wunsch nach Kontrolle, über den wir vorher gesprochen haben, der führt natürlich ganz schnell dazu, dass ich alles von mir abschütteln will, wo ich ein Gefühl von Kontrollverlust habe. Und das habe ich da, wo ich merke, ich bin auf andere Menschen angewiesen, also soziale Beziehungen. Ich erlebe das auf Social Media ganz arg, dass ganz schnell gesagt, setzt Grenzen in alle Richtungen. Ich denke, ja, ich glaube, gerade für viele junge Frauen ist es echt gut zu lernen, nicht jeden Shit mit sich machen zu lassen. Aber soziale Beziehungen leben schon auch davon, dass ich was für den anderen mache. Dass ich nicht nur auf meine eigenen Bedürfnisse schaue.
Dass du neugierig bist auf
jemanden. Genau, total.
Das ist ja eine elementare Frage von Beziehungen, dass man irgendwie guckt, was hat der zu bieten.
Und dass ich auch mal für den anderen da bin, wenn ich keinen Bock drauf habe, sondern weil es irgendwie dazugehört. Und aber ja auch bei der Natur. Ich glaube, wir haben uns ja manchmal fragen, wenn es ja, warum wollen sich Leute gefühlt weniger mit der Klimakrise beschäftigen, je sichtbarer sie wird? Und ich glaube, das liegt genau daran. Man möchte nicht konfrontiert werden mit der eigenen auch Abhängigkeit. Und wenn wir das schaffen würden, eine Anerkennung davon, ne, wir sind als Menschen keine singulären Inseln, die durch die Welt schweben, sondern wir sind bedingt durch die Natur, wir sind bedingt durch soziale Beziehungen, durch das Miteinander. Wir werden Änderungen erleben können, aber die können wir dann wiederum gestalten. Da können wir Moment von Selbstwirksamkeit. Das könnte vielleicht eine Antwort auf diese Ohnmacht sein.
Mhm. Und wir können auch nicht alles zurückholen, aber manches schon. Ja. Also in Thüringen ist gerade das Rebhuhn wieder zurückgekommen.
Ja?
Und ja, ich war total beglückt darüber, weil ich es ein sehr elegantes Tier finde. Und es war vom Aussterben bedroht.
Ja.
Und jetzt gibt es es wieder. Und dann denke ich, krass, wir können ja doch was machen. Mhm. Wiesenanbau. Also einfach ging es nur um ordentlichen Lebensraum.
Ja.
Und bei vielen Arten geht das ja nicht. Und da haben wir auch den Verlust zu beklagen. Und ich sitze manchmal so im Garten und denke, ich bin ja so ein Dorfkind auch, und denke so, ey, wie traurig, was es alles nicht mehr gibt und was ich irgendwie in meiner Kindheit noch hatte und jetzt nicht mehr. Und dann merke ich aber, dass ich mich fast ertappe bei dem Gedanken, aber wie krass, was es alles gibt, wie schön das hier ist.
Ja.
Und irgendwie so, ich bin ja so ein, lebe ja total gerne auf dem Land. Und meine vorletzte Frage, weil wir schon total an dem Budget sind, was uns hier vorgegeben ist. Meine vorletzte Frage ist, wo triffst du eigentlich Leute, die völlig jenseits von dem sind, was dein Milieu ist, was dieses Politik, Berlin, Bubble und so weiter ist?
Wenn ich bei meiner Mama bin.
Bin ich bei deiner Mama?
Die wohnt nämlich mittlerweile nicht mehr in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, sondern jetzt in einem Dorf mit unter 100 Einwohnern. Dann schon auch im Wahlkreis, würde ich sagen. Da muss man sich auch manchmal organisieren, weil natürlich, das wirst du auch kennen, zu den Bürgersprechstunden kommen doch oft die Leute, die dann entweder ganz, ganz toll oder ganz, ganz furchtbar finden. Und ich würde sagen, dazwischen ist eine ganz große Breite, die doch gar nicht viel über nachgedacht hat, aber irgendwie politische Anliegen hat. Und ich finde ja immer, wir sagen immer über Social Media, das wäre nur Blasenbildung und es gibt die Tendenz zu Blasenbildung. Es gibt die Tech-Oligarchen, die Algorithmen, wir könnten da alles beide ellenlange Vorträge darüber halten. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gestern nochmal irgendwie einfach mal in den Raum reingefragt, ey, junge Familien, weil mich das Thema gerade so umsetzt, weil ich auch am Morgen eine Rede zum Thema Arbeitszeit halten werde und ich finde es wichtig, manchmal auch ein bisschen die Lebensrealität sichtbarer zu machen im Parlament. Und da schreiben mir auch viele Leute, die sagen, verlange ich halt gar nichts von ihnen, aber ich will, dass sie das irgendwie auf dem Schirm haben oder sowas. Das heißt, auch da gibt es die Möglichkeiten, wir können aus eigenen Blasen ausbrechen, aber man muss sich die Arbeit dazu machen, das passiert nicht automatisch.
Das ist Arbeit, genau. Also wir sind auch beide noch bei X, auch weil wir uns hier ein bisschen aussetzen wollen
und nochmal
checken wollen, wie die anderen so drauf sind.
Ich finde
das auch persönlich nach wie vor wichtig.
Ja.
Bei mir ist es einfach so ähnlich wie du bei deiner Mama, bei mir ist es halt der Nachbar, ne? Der tickt so völlig anders als ich und findet die Grünen ganz blöd.
Ja.
Und ich sage ihm immer, du bist aber der Grünste von uns beiden, weil er holt die Sachen aus seinem Garten und hat viel weniger Klamotten als ich und hat zwar ein fettes Auto, aber ist viel weniger unterwegs. Und so. Also auch so dieser, wir nennen das ja ökologischen Fußabdruck, der ist bei dem so viel kleiner als bei mir, aber er möchte nicht, dass ich sage, dass er grüner ist, auf gar keinen Fall. Jetzt ist die, also eigentlich muss ich die Frage fast gar nicht stellen, aber sie gehört zu diesem Podcast. Was macht dir Hoffnung? Weil wir so viel über Hoffnung schon geredet haben. Aber
Ja.
Genau, was macht dir Hoffnung?
Ja, Es gibt tatsächlich ganz viele Dinge, mhm, und ich könnte jetzt die großen politischen Geschichten erzählen von der Europäischen, ja, Union über das Gewalthilfegesetz, mhm, viel mehr Frauenschutz, was wir letztes Jahr noch, mhm, fraktionsübergreifend, als es keine Regierung, ja, mehr gab, durchbekommen haben. Aber weil wir so stark mit diesem Familienteil angefangen, mhm, haben, tatsächlich die Kinder, die ich gerade in meinem Freundeskreis in meiner Familie, mhm, habe, ich habe das vorher genannt, ja, meine beste Freundin ist gerade zum zweiten Mal Mutter geworden, mhm, meine beiden Cousinen haben in den letzten 2 Jahren Kinder bekommen, wir sind ganz eng bei uns in der Familie, mhm, ganz viele andere Freundinnen und jedes dieser Kinder, es gibt den Spruch von Hannah Arendt, jedes Kind ist eine Art von Neuanfang. Ja. Also jedes Kind ist der Beweis, dass wir neu anfangen können in dieser Welt. Und jedes dieser Kinder, wenn ich dem in die Augen schaue, ist schon immer wieder ein kleines Wunder. Und wo man sich, ja, denkt, eine Welt, auf der solche Wunder möglich sind, das ist doch eine, für die sich lohnt zu kämpfen.
Kann nicht so schlecht sein. Total gut. Total krass. Ich habe hier so ein Glas, da sind 10 Zettel drin mit Fragen, ja, zur Einheit. Wir, aha, haben ein bisschen über Ost und West ja auch geredet und, ja, diese Erwartungen. Genau. Du ziehst 2.
2, alles
und beantwortest
klar
die bitte.
Okay.
Genau.
Das mache ich sehr gerne.
Das ist ein Zettel, wo was draufsteht, ja?
Was nervt dich an der Debatte um Ost und West am meisten? Ne? Dass sie oft sehr paternalistisch geführt wird. Mhm. Also ich finde, es gibt immer so 2 Extreme. Das eine ist, was haben die denn alle im Osten? Das sind halt alles Nazis, weil es gibt doch keine Gründe dafür, irgendwie, mhm, AfD zu wählen. Und ja, ich finde auch, wenn ich Geld habe, ist kein Grund, AfD zu wählen. Aber, mhm, das ist mir zu einfach zu sagen, die sind halt alles so.
Ja.
Und dann auf der anderen Seite, das sind alles Opfer ihrer Zeit, weil es halt so schlimm war und ihnen alles weggenommen wurde. Deshalb können die eigentlich gar nicht anders. Mhm. Und ich finde, beides nimmt Menschen eigentlich nicht in ihrer Individualität, in ihrem Sein, ja, ernst. Und das nervt mich immer sehr. Mhm.
Der andere?
Gerne, gerne. Welches Vorurteil über West- oder Ostdeutschland fällt dir als erstes ein?
Und wie bescheuert Westdeutschland?
Ja, wie ist es auf einer Skala von 1 bis 10? Mhm. Na, ich glaube, der besserwisserische Wessi, das ist schon das wahrscheinlich Erste, was mir über Westdeutschland einfällt.
Ja.
Wie gesagt, ganz so bescheuert ist nicht. Ich habe schon auch noch mal die Erfahrung gemacht, ich habe ja mit Steffen Mauer aus Rostock, einem Soziologen, mhm, gemeinsames Buch gemacht. Und ich fand es total interessant. Die erste Frage war, wann habt ihr euch das erste Mal als Westdeutsche oder als, mhm, Ostdeutsche verstanden? Er hat gesagt, immer, das war für ihn, also es gab keinen Moment, wo das keine, ja, Rolle in seiner Identität, ja, und Selbstwahrnehmung gespielt hat. Und Steffen ist wirklich der Letzte, der es identitär behandelt, aber es war immer ein Thema. Mhm. Und das war für mich schon nochmal so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, lange Zeit, auch als ich in der Schule über die Wiedervereinigung, mhm, gelernt habe. Ne? Also ich hatte normalen Geschichtsunterricht, ich, ja, kannte, wusste, wann die Mauer gefallen ist und was da passiert ist. Aber das war für mich total historisch.
Mhm.
Und das hatte für mich gar nichts mit meiner Lebensrealität, ja, zu tun. Also ich habe mich nicht als Westdeutsche verstanden, sondern ich glaube, ich habe das gemacht, was schon viele Westdeutsche machen, meine Realität als die Normalität gesehen. Mhm. Das ist die Norm. Und, ja, dann gibt es das, was davon abweicht. Deshalb ist vielleicht das Vorurteil gar nicht so bescheuert, sondern auch ein ganz kleines bisschen was dran.
Weil du dein Buch erwähnst,
ja,
wir haben ja beide fast zur gleichen Zeit.
Ja, genau, gemacht. Das stimmt.
Ganz witzig. Und wir sind beide Booklover.
Ja.
Hast du noch einen Tipp, so einen Buchtipp?
Ja, tatsächlich.
Was liest du
von Ocean Vuong. Das ist nicht das, was ich gerade lese, mhm, aber das ist Ocean Vuong. Im Himmel sind wir kurz grandios. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig übersetzt, mhm, habe. Wo er über sein Aufwachsen in den USA in einer Einwandererfamilie, mhm, sehr, sehr arm. Und es hat eine unglaubliche emotionale Intensität und Schönheit und ein, mhm, bisschen ähnlich wie Édouard Louis, dass es jemand schafft, eine gesellschaftliche Analyse auch aus einer Perspektive von Menschen, die sehr wenig gehört, ja, werden. Und auch dieses Thema Armut ohne Glorifizierung von wegen, und deshalb, mhm, sind es bessere Menschen, aber mit einer irren Empathie und emotionalen Nähe zu beschreiben.
Hm, und du? Ich lese gerade total viele Frauenbücher, es ist irgendwie, ja, so passiert. Und im Moment lese ich gerade Yesteryear. Das ist ein Buch, wo es um die Tradwife-Bewegung geht.
Ah, spannend.
Und genau, es wird so von allen Seiten beleuchtet und es ist echt wie ein Krimi. Also es geht, ja, um eine Person, die, ja, als eigentlich eine Farm aufmachen wollte, Tradwife dann wurde und damit Geld verdient hat, weil der Mann zu blöd war, irgendwie, ja, Geld zu verdienen. Und genau, und es ist auf sehr, sehr vielen Ebenen und ich bin ein bisschen süchtig geworden danach.
Okay,
und das ist so ein Nachtbuch. Also ich habe manchmal so Bücher, die ich einfach dann in der Nacht lese, weil wir in unserem Job hat man nicht so wahnsinnig,
viel Zeit.
Und Sie können ja im Zug das noch lesen. Ja, genau. Im Zug muss ich arbeiten.
Genau. Ich schlafe abends immer so schnell ein beim Lesen, das ist immer mein Problem. Aber ich lese auch meistens da, aber früher, ich weiß noch, als Kind und Jugendliche hat man ja irgendwie hunderte von Seiten dann immer vorm Einschlafen noch gelesen. Ja. Und heute bin ich froh, wenn ich 20 hinbekomme.
Und weil du auch eine kürzere Schlafenszeit hat.
So das stimmt, das stimmt.
Vielen Dank, liebe Ricarda, das hat total viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben beide fast in der doppelten Zeit gesprochen.
Das stimmt, aber nicht mehr so schnell, wie du mich kennengelernt hast.
Auf gar keinen Fall. Vielen Dank.
Tschüss und alles Gute.
Ja,
ciao.